Also, ich mache nur ein bisschen Einleitung, ein bisschen anschließend an Lebenserwartung 1 vor dem Sommer. Manche Wiederholung wird dabei sein, aber nur als Einstieg in die weitere Darstellung. Nun, unser Fach Sozialmedizin, heute vielfach Public Health auch genannt, ist also die Lehre für und von der Gesundheitspolitik. Das heißt, an sich sollten wir der Gesundheitspolitik Vorschläge machen zu bestimmten Themen. Manchmal geht es, manchmal hört man uns zu, manchmal weniger. Und dann auch eine Evaluierung vornehmen, wenn die Maßnahme gesetzt worden ist. Also wir sind sozusagen für die Bevölkerung da, dass die Bevölkerung einen Nutzen von all unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen hat. Also es ist eine sehr angewandte Geschichte im Gegensatz zur Grundlagenforschung. Wir beschäftigen uns seit 1976 mit dem Thema Lebenserwartung. Das war der erste Bericht für das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen. Sie sehen, wie lang das schon her ist, und das waren so die ersten Studien in Public Health in Österreich. Das war ja alles Beginn, ist ja alles viel später gekommen als in jedem anderen Land, vor allem auch viel später als in den angelsächsischen Ländern und viel später als in den skandinavischen Ländern. Man kann jetzt lang elaborieren, warum das so ist, politische Gründe. Unsere Geschichte ist der eine, wo Volksgesundheit eine gewisse Anrüchigkeit hatte. Aber es steht fest, bis heute wie damals, der wichtigste einzelne Indikator, wenn wir den Gesundheitszustand einer Bevölkerung definieren wollen, ist die Lebenserwartung. Und wenn wir allgemein von Lebenserwartung reden, dann reden wir von der Lebenserwartung ab Geburt. Also die Lebenserwartung des jungen Buben, des jungen Mädels, das heute auf die Welt kommt, ist. Aber es gibt Lebenserwartungen in jedem Lebensalter, klarerweise. Und ich gehe ein bisschen Beispiele ein. Also da sehen Sie ein Jugendbildnis von mir. Ich werde, wie ich da stehe, nach der Statistik 84,9 Jahre alt. Wäre ich weiblich, würde ich 87,5 werden. Das ist reine Statistik. Ja, wenn ich dann weitergehe, familiär, da ist ein bisschen eine andere Sterbetafel, da bin ich, werde ich erwartet 85,15. Die junge Frau Professorin, die dort sitzt, genetisch mit mir nicht zumindest 50%ig verwandt, wird aber nach der Statistik nur 84,21. Und die andere 50% genetische Hälfte, die auch da ist, die Mutter von ihr, die wird 87,66. Wie gibt's das? Nun, klarerweise, wir beide im höheren Lebensalter haben schon so viel an Gefahren überstanden, dass die Ursula Kunze hier benachteiligt erscheint. Aber die Lebensspanne, die sie vor sich hat, ist natürlich wesentlich größer. Also man muss da aufpassen, von welchen Lebenserwartungen wir reden. Bevölkerungspyramide zur Altersurne ist ein bisschen sehr griffig. Klarerweise ist hier erfunden worden im Haus ganz nebenbei, eine Pyramide ist die schlechteste Form. Weil das hieße ja, viele Kinder werden geboren und sterben sehr schnell und oben bleiben wenig Alte übrig. Und mehr, wenn Sie auf 2050 schauen, nähert sich einer Urne an. Und das ist natürlich ein Erfolg mit Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen beschäftigen uns in der Medizin heute und werden uns noch ganz besonders beschäftigen. Wenn Sie sich das anschauen, Lebenserwartung männlich-weiblich, bleiben wir nur bei den Damen, 43 Jahre und ein bisschen was 1900. 2015, 84 und die Prognose von Östat 90,6. Also die Lebenserwartung läuft und läuft und läuft und läuft. Und wir wissen noch nicht, wo das Ende ist. Die Frage ist nun, leben die Männer kürzer? Wie ist das? Oder leben die Frauen länger? Also do women live longer or do men die earlier? Nun, die Antwort ist klar, wir sind schuld. Wir sind selber schuld. Es ist unser Lebensstil, die Männer, es ist unser Testosteron, das ist nichts gut. Östrogene sind wunderbar für die und der Lebensstil ist auch anders. Also, man kommt zu dem Schluss, da gibt es viele Arbeiten dazu, dass die High Mortality Levels in Subpopulationen der Männer dafür verantwortlich ist, für diese Unterschiede. Und heute wissen wir, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang mit dem Bildungsgrad, was immer das sein mag, und der Lebenserwartung, mit dem Bildungsgrad und Gesundheit. Das ist der entscheidende Zusammenhang, der uns durch alle Bereiche der Vorsorge und Public Health begleitet. Und hier darf ich Ihnen ein Buch ans Herz legen, was ich schon letztes Mal gemacht habe, von Franz Fischler, dem EU-Kommissar, und dem Demografen Wolfgang Lutz, wirklich Zukunft denken, ein wunderbares Buch, vor allem auch leicht zu lesen, weil es in Dialogform geschrieben ist. Und die schreiben, kaum jemand ist sich bewusst, dass wir unsere Lebenserwartung in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit erhöhen. Wir gewinnen jedes Jahr im Durchschnitt 3 Monate an Lebenszeit. Und auch, jetzt geht es um die Lebenserwartung in guter Gesundheit, das wollen wir auch haben, die neueste Studie aus dem Gesundheitsministerium zeigt, dass die Österreicher ihren Gesundheitszustand zu 79% mit sehr gut und gut beurteilen, aber das ist quer drüber über alles. Natürlich im höheren Lebensalter schaut das etwas anders aus. Es gibt eine andere Sicht auf das ganze Problem, die natürlich das Ganze etwas entschärft, wenn man so will, diese Problematik. Diese Autoren sagen, faster increase in human life expectancy could lead to slower population aging und sagen, konventionell, the conventional view that faster increase in human life expectancy would lead to faster population aging is based on the assumption that people become old at fixed chronological age. Wir sind alle gebannt von dem gewissen Alter. Du bist 60, du bist 65, du bist 70, fast du bist schon 80. Und haben unsere Uraltvorstellungen. Sie brauchen nur ins Fernsehen, in die Fernsehwerbung sehen, da werden Großeltern gezeigt, wie heute Urgroßeltern sind. Es ist sicher eine Generation übersprungen. Eine Alternative wird hier vorgeschlagen, ist the measures of aging on people's time left to death. Wie lange die noch zu leben haben. Und dann schaut natürlich die Geschichte anders aus. Jemand mit 60 Jahren ist heute im mittleren Alter. Vor 200 Jahren war es schon sehr alt. Alter, ganz kurz nur, Alter hat verschiedene Komponenten. Das demografische Alter, wir sind geboren am, dem kommen wir nicht. Ein biologisches Alter, da komme ich dann mit Befunden dazu, muss wissen, wie ist meine genetische Ausstattung, das kann man sehr leicht erfragen, da brauche ich auch keine großen Genetiker. Dann schaue ich mir ein bisschen was an, Blutzucker, Triglyceride, HDL, Gesamtcholesterin und ein paar andere Sachen, kann ich schon in mein biologisches Alter gehen. Und funktionelles Alter, was kann ich noch? Körperlich, geistig, was will ich noch? Und die drei Dinge können deckungsgleich sein, müssen aber nicht deckungsgleich sein. Und bei vielen von uns sind sie nicht deckungsgleich. Sonst wären sie auch nicht da. Ne? Ne? Dann wären wir ja nicht da. Würden wir ja längst am Parkbankel sitzen und Daumen drehen. Für die Politik im weitesten Sinne, und wir werden ja heute noch viel hören, klar haben wir den demografischen Umbau der Gesellschaft, aber der ist überhaupt nichts Neues. Das findet laufend statt. Und wenn jemand Überalterung sagt, dann ist das ein grausliches Wort und sollte eigentlich verboten werden. Es gibt keine Überalterung. Was heißt das? Es gibt einen demografischen Umbau, hat für die Therapie unendliche Auswirkungen, für die Prävention andere Auswirkungen. Wir haben bei der letzten Veranstaltung schön herausarbeiten können, dass die Prävention beim alten, wirklich alten Menschen dann ist wie beim Kind. Es geht um Infektionen, um Impfungen, es geht um die Sturzvermeidung und natürlich Pflege, gigantische Herausforderungen. Wenn man sich das nur so ein bisschen anschaut, nicht? Menschen über 65, wie das unsere Gesellschaft verändern wird oder laufend schon verändert von 2013 bis 2060. Natürlich wird es ein Demenzproblem geben. Gestern wurde die Demenzstrategie vorgestellt. Nicht? Klarerweise, das ist eine Nebenwirkung des demografischen Umbaus. Und wir sollten das nicht beklagen, sondern annehmen, weil wenn wir alle mit 16 an der Tuberkulose gestorben wären, könnte man nicht dement werden. Das ist schon klar. für die Politik, nur als Anreiz und auch für die Diskussion. Klar haben wir die Zuwanderungsprobleme im weitesten Sinne, die Altersgrenzen, die sogenannten steigenden Gesundheitsausgaben oder nicht steigenden Gesundheitsausgaben, das Pensions-Problem. Und die zwei Autoren, und deswegen natürlich liebe ich sie auch heiß, sagen, wir brauchen kein gesetzliches Pensionsalter, aber das ist jetzt zur Blutdrucksteigerung um 18 Uhr irgendwas, 15. Ja? Ich stelle einmal die These auf, auch für die Diskussion, es gibt keinerlei Evidenz, medizinisch nicht, psychologisch nicht, sozial nicht, für fixe Pensionsgrenzen. Flexibilisierung ist das Wort, aber das sage ich jetzt, manche von Ihnen werden sagen, der hat leicht reden, aber das ist ja der Sinn des akademischen Redens, dass man leicht reden hat und die anderen, die dann das auch umgießen müssen in die Realität, das ist, weiß ich schon. Aber ich schließe mit dem Demografen Wolfgang Lutz, die Lebenserwartung nimmt pro Jahrzehnt 2 bis 3 Jahre zu. Wenn man das auf ein Jahr umrechnet, könnte man sagen, wir altern nur von Jänner bis September. Der Rest des Jahres wird uns quasi vom lieben Gott geschenkt. Na, wenn das keine Weihnachtsbotschaft ist, dann weiß ich nicht. Danke.